Achso, nein, ich habe morgen vor, den Nasenweg mehrmals rauf und runter zu laufen. Also dann, okay. wenn du den Nasenweg laufst, dann sehen wir uns.
Ich gehe davon aus, dass die Esther für einmal Nasenweg, keine Ahnung, 10 Minuten, 11 Minuten braucht.
Ja, das ist ungefähr ein Kilometer, oder?
1,2 mit 250 Höhenmetern.
Ich glaube, bei Wien rund um den Dom, da habe ich dann irgendwas mit 9 Minuten irgendwas auf dem Kilometer gehabt.
Also wir werden die Esther morgen schon sehen. Nein, sie wird uns sehen, aber wir sie nicht.
Du machst U4, U4 oder nur den Nasenweg?
Nein, ich mache ein paar Mal den Nasenweg. Ich weiß noch nicht, wie oft, ich muss mal schauen, wie es...
Also ich kenne jemanden, der hat ihn 12-mal gemacht.
Ah ja, ist das der Rekord? Dann okay. Mache ich ihn 13-mal.
Esther, du bist nach Wien gekommen, um den Nasenweg zu laufen.
Ja, weil ich in Pinzgau keine Höhenmeter gefunden habe, deswegen bin ich in Wien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter, dem Laufpodcast aus Wien mit Egon Theiner. Hallo Egon.
Hallo, hallo.
Und mir, dem Tom Rottenberg, zwei mitteljungen Herren, die hier meistens mit deutlich jüngeren Läufern, Läuferinnen oder Menschen aus der Laufwelt plaudern. Wir sind heute wieder mal im Hotel Mercur im Sünhof im 3. Bezirk in Wien und uns gegenüber sitzt eine doch sehr bekannte Läuferin und es ist immer Egons Aufgabe, unseren Gast vorzustellen, der dann meistens am Anfang schon ein bisschen schaut, warum reden die beiden alten Säcke endlos und ich komme nicht zu Wort. Egon, wen haben wir denn heute zu Gast?
Und wir haben jemanden zu Gast, den man eigentlich nicht großartig vorstellen braucht und muss. Esther Fellhofer ist ein Begriff, ist der Begriff in der österreichischen Trailrunning-Szene oder Trailrunning oder Ultra-Trailrunning-Szene. Je nachdem, hat mehr oder weniger gewonnen, was man gewinnen kann, hat sicher auch einige, neben sehr, sehr vielen Höhen, auch einige Tiefen, hat einen spannenden Beruf, hat eine spannende Ausbildung. Die alten Säcke reden hier weiter und weiter und weiter und wir schauen, dass wir die Esther nicht zu Wort kommen lassen. Deswegen höre ich jetzt auf und ja, Esther, super, dass du da bist. Es ist eine Herzensangelegenheit von uns beiden gewesen und jetzt haben wir dich hier. Danke.
Hallo, ich bin die Fellhofer Esther. Ich wohne derzeit in Pinzgau, habe dort einen Vollzeitjob und nebenbei als Nebenjob quasi laufe ich noch ziemlich gern die Berge rauf und runter.
Rauf oder runter, was ist dir lieber?
Runter, definitiv.
Echt?
Ja.
Was ist das für ein Vollzeitjob?
Ich arbeite in der Qualitätssicherung bei einer Molkerei.
Mhm. Da warst du früher in Tirol und jetzt bist du in Salzburg. Ist die Milch in Salzburg anders als in Tirol?
Die Milch schmeckt ähnlich. Kaum sensorische Unterschiede. Vielleicht zwischen Heumilch und normaler Milch.
Wir sind aber nicht hier, um über Milch zu reden, sondern über das Laufen zu reden. Und ich finde es trotzdem recht spannend, dass du, obwohl du gewonnen hast, was man im österreichischen Trail und Ultralaufen gewinnen kann, trotzdem noch einen Fulltime-Job hast. Man stellt sich doch immer vor, dass Sieger, Siegerinnen Profisportler, Sportlerinnen sind. Warum das nicht?
Ja, ganz einfach, weil man Profisport im Ultrarunning nicht leben kann.
Wirklich?
Es lässt sich einfach das Leben nicht finanzieren. Mhm. Und deswegen, irgendwoher muss das Geld kommen. Und darum brauche ich meinen Vollzeitjob.
Würde es ein Profileben hergeben, wenn du dich ganz aufs Laufen, auf dich als Marke konzentrieren würdest?
Ich müsste noch einiges mehr trainieren, ja. Und dann, dass ich so weit wäre. Aber wenn, dann glaube ich, würde es gehen.
Fangen wir auf der anderen Seite an. Wie kam Esther Fellhofer zum Laufen? Wie kam sie zum Trailrunning? Und wie kam sie dann zum Ultralaufen?
Ja, lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Ja. angefangen hat es eigentlich mit einer ziemlich dummen Idee, damals dumm, Wien rund um den Dom zu gehen. Also einmal rund um Wien.
Zu gehen.
Ja, mhm. Da habe ich ja noch keinen Sport gemacht.
So. Okay, das wie alt bist denn du?
35.
Okay, gut. Also du wolltest einmal Wien rund um den Dom gehen.
Ich habe in Wien gewohnt Und das war einfach, irgendwie so, haben wir gesagt, 130 Kilometer, wir machen das als Wanderung.
Da gibt es ja die Wanderwege und es gibt den Lauf-Event. Das war aber schon der Event, den du gehen wolltest.
Ja, schon, okay. Das Lauf-Event, allerdings halt gehen, weil Laufen war für mich damals kein Thema. Und wir hätten das halt uns so ganz naiv vorgestellt als Wanderung, bei der man nichts trainieren muss. Das ist ja nur eine Wanderung.
Ja, nur 130 Kilometer genau. Gehen. Ja?
War ziemlich eine dumme Idee, weil wir sind halt noch 42 Kilometer, glaube ich, habe ich mich dann nach Hütteldorf irgendwo in ein Taxi gesetzt und mich heimbringen lassen, weil da die Schmerzen zu groß waren.
Bei 42 Kilometer bist du, glaube ich, gerade um den Lainzer Tiergarten rundherum.
Nein, vor dem Lainzer Tiergarten. Da war das Hotel nur nach Auhof, das letzte Hotel. Da haben wir gedacht, bevor ich jetzt wieder da in die Pampa gehe und irgendwo, wo nichts mehr ist, bleibe ich jetzt in dem Hotel und lass mir ein Taxi rufen.
Das heißt, der Fehler war vielleicht, dass du gegangen bist und nicht gelaufen bist, oder?
Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber möglicherweise. Und da habe ich mir dann einfach in den Kopf gesetzt, nächstes Jahr schaffe ich das, egal wie. Und das habe ich halt dann gemacht. Da habe ich halt dann angefangen ein bisschen mit Krafttraining. Das Laufen, das hat mich immer noch nicht interessiert. Das habe ich halt dann so zwangsweise gemacht, aber immer nur am Anfang halt so 20 Minuten. Länger hat es mich einfach nicht gefreut.
Von welchem Jahr reden wir da?
2017.
Eigentlich gar nicht lang her. Gut, dann hast du Krafttraining gemacht und hast gesagt, du bist Wien rundum und um durchgehen.
Genau, und vielleicht ein bisschen laufen, weil mit nur gehen, die Berechnung hat gesagt, geht sich nicht aus. Weil doch, da müsste ja einen Schnitt haben, ich glaube über 6 km/h und das ist ein Höhenmeter, also das schaffe ich nicht durch und das ohne Pause dann. Mhm. Also der Schnitt wäre nicht möglich gewesen. Also ich habe gewusst, ich muss ein Stück laufen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so langsam immer wieder im Wechsel laufen, gehen, ganz langsam laufen. So habe ich das dann gemacht und habe es geschafft. Habe zwar ewig gebraucht, aber ich habe es in die 24 Stunden ins Ziel geschafft.
Und dann hast du beschlossen, 24 Stunden, du hast schon am Nachmittag noch was anderes vor und deswegen rennst du das nächste Mal, oder?
Und dann habe ich mir, das hat dann 3 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal durchgelaufen bin. Aber ich habe dann gleich danach mich bei Burgenland Extrem angemeldet, das ist dieser Lauf um den Neusiedlersee.
Aber da wolltest du dann schon laufen?
Ich habe dann gesagt, also Freunde von mir haben die Hälfte, diese 60 Kilometer, sind die gegangen und ich habe dann gesagt, bin ich dabei, mache aber die 120, laufe die ersten 60 und gehe mit euch dann die letzten 60 ins Ziel.
Du sagst, du laufst die ersten 60, hast aber vorher gesagt, mehr als 20 Minuten laufen interessiert dich nicht. Entweder bist du unglaublich naiv oder du erzählst uns jetzt eine Geschichte.
Nein, es ist wirklich so gewesen, aber ich habe für das dann angefangen, ich glaube, das war ist ja Ende Jänner, genau, und ich habe dann Ende Dezember angefangen, tatsächlich jeden Tag 5 Minuten länger zu laufen als am Vortag. Also ich habe einmal mit 30 Minuten gestartet und mit 35, 40 und so weiter, bis dann ein bisschen zart geworden ist, wenn man so 2 Stunden am nächsten Tag, 2 Stunden 5, das hat mich dann im Schnee, vor allem Schnee, Regen und Kälte nicht sonderlich gefreut, aber das war erstens gutes Mentaltraining. Und zweitens Training, Vorbereitung für die 60 Kilometer.
Jeder Mensch, der eine Ahnung von Trainingslehre hat, dem fallen jetzt die letzten Haare aus, Egon, oder?
Ja, also ich bilde mir ein, dass ich das eine oder andere von der Esther von weiß und jetzt nicht ganz unbedarft bin, wenn es um ihre Person geht, aber was sie jetzt da gerade erzählt, also...
Glaubst du das?
Ja, werden wir wohl müssen. Also für einen Fact-Check haben wir noch nicht die Redaktion.
Also die Uhr hat es aufgezeichnet, weil es das Beweismaterial benötigt.
Okay, evident on Strava, it didn't happen, oder so ungefähr. Aber ganz zentral war schon ein Satz von dir, das hat dich nicht interessiert, das Laufen. Und mittlerweile läufst du ja doch sehr viel und ich hoffe auch lustvoll und freudvoll. Was ist da passiert? Wann hat sich da der Schalter umgelegt, dass Laufen zur Leidenschaft und zur Freude geworden ist?
Ich glaube, es ist eh da, wo ich dann zum ersten Mal so im Gelände gelaufen bin, weil ich habe halt dann nach diesem Burgenland extrem mit Freunden immer so Laufwochenenden gemacht, wo wir zum Beispiel in Verona waren beim Marathon oder in der Südsteiermark bei einem Marathon. Und da bin ich nur Straßen gelaufen und das war irgendwie so, ich bin eigentlich mitgefahren, weil es ein lustiges Wochenende war, weil wir einfach immer Spaß gehabt haben und habe mir dann immer beim Start gedacht, warum habe ich mich eigentlich angemeldet, weil eigentlich dieses ein Straßenmarathon, das ist nicht das, was mir taugt.
Ich verstehe es noch immer nicht. Für die meisten Menschen, mit denen ich laufen gehe, ist ein Halbmarathon schon so etwas wie ein Lebensziel. Und du bist da mit Freunden einfach von einem Marathon zum nächsten getingelt und hast es einfach drauf gehabt?
Ja, es war so, keine Ahnung.
Ja, du brauchst jetzt nicht rechtfertigen, ja, du weißt, dass, ja, das unglaublich, dass es für viele Menschen, ja, so, ja, wie bitte, ja, so, ja, so klingt.
Keine Ahnung.
Aber dann bist du irgendwie ins Gelände gekommen und dann hat es Spaß gemacht.
Genau, weil da war ich ja dann beruflich schon in Tirol, mhm, und da ist bekanntlich wenig flach und da habe ich halt links und rechts die Berg gehabt und gezwungenermaßen kommt man immer wieder zu Höhenmeter. Und so bin ich irgendwie dann zuerst angefangen mal mit Wandern, Berggehen, halt einfach mal mit Freunden Berggehen und dann das Runtergehen war mir einfach zu langweilig. Deswegen habe ich gesagt, ich laufe runter und geht schneller, dann sind wir schnell unten. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das macht richtig Spaß.
Mhm. Das ist so ein bisschen wie Skifahren, mit dem Lift rauf und dann volle Kanne auf der Piste runter. Genau. Und irgendwann entdeckt man dann auch das Skitourengehen, dass das Raufgehen auch fein ist.
Was macht Nils überhaupt dein Trainingsplan, deine Trainingslehre, nachdem wir ja jetzt schon die unglaublichsten Dinge gehört haben? Gibt es jetzt sowas in deinem Leben oder sagst du, ach mein Gott, mach mal halt gerade, was so, mir so einfällt?
Ich mache, was mir einfällt. Also jeden Tag entscheide ich mal so spontan, was ich halt, auf was ich Lust habe. Ich habe da keinen Plan, überhaupt nicht.
Gar keinen Plan, null.
Also ich habe mein ein bisschen Krafttraining, ein paar Stunden die Woche, die habe ich fix. Und das Laufen, ich schaue halt, dass ich so 100 Kilometer zusammenbringe. Aber wie ich die mache?
Im Monat?
In der Woche.
In der Woche. Das geht sich mit dem Job aus?
Es geht. Ich brauche das Wochenende für die langen Läufe, sonst geht es nicht aus.
Und Höhenmeter?
Ja, früher, also die Saison habe ich ein bisschen weniger gehabt, aber früher waren es immer 4.000 circa in der Woche. Aber das momentan geht es nicht aus.
Das klingt nach einer Geschichte, ich habe es vorher schon gesagt, wo jeder Mensch, der über Trainingslehre und Trainingstheorie philosophiert und sagt, das muss man so und so machen, sagt, das kann alles nicht funktionieren. Was sagen denn Experten aus dem Laufuniversum zu deiner Art zu trainieren nach Lust und Laune, zu deiner Genese als Läuferin? Oder sind die einfach alle happy, dass du rennst und gewinnst und dabei bist und hinterfragen das nicht?
Es sagen natürlich viel, wie kann sowas funktionieren, wie geht das? Das kann doch gar nicht sein. Wozu mache ich Intervalle, wenn du es nicht machen musst? So, mhm, zum Beispiel.
Was sagst du drauf?
Ich habe da irgendwie keine Antwort, weil ich weiß es auch nicht. Aber
zu kompliziert vielleicht, Intervalle?
Nein, sorry. Mich freut es halt einfach nicht.
Na, wen freut es schon Intervalle? Aber, nein, also vielleicht den Dom und...
Nein, ich mag das einfach nicht. Und was mir keinen Spaß macht, das möchte ich halt einfach nicht machen. Und deswegen lasse ich das einfach weg.
Kommen wir zu dem, was dir Spaß macht. Der Egon hat gesagt, du hast alles gewonnen, was man sozusagen gewinnen kann. Was sind denn die wichtigen Meilensteine in deiner Läuferinnenkarriere bisher?
Also ich finde zum Beispiel so, wenn man UTMB-Rennen gewinnt im Ausland, also das war für mich zum Beispiel schon, Andorra war so ein Highlight.
Mhm. Wie lang, wie hoch?
Das waren 108 Kilometer und ich glaube 7000 Höhenmeter, war relativ viel Höhenmeter für die Distanz.
Das klingt nach Kletterstein.
Ist aber in Andorra nicht anders möglich, weil da ist ja auch nichts, da sind ja wirklich, geht's nur rauf und runter, da gibt es auch nicht, kein Flachstück. Und deswegen hat mich das auch so gereizt und deswegen bin ich dort dahin. Und das war zum Beispiel so ein Highlight, wie ich sage, wenn ich internationale UTMB-Rennen gewinnen kann, das hat mir schon viel bedeutet.
Das finanzierst du alles selbst oder bist du mittlerweile auf dem Level, wo du vom Veranstalter eingeladen wirst? Oder hast du einen Sponsor? Bist du bei irgendeinem Label unter Vertrag, bei einer Marke?
Es ist beides. Also ich werde manchmal wieder mal eingeladen vom Veranstalter. Manchmal finanziere ich das selber, habe aber auch einen Sponsorvertrag mit ASICS und kriege da auch finanzielle Unterstützung.
Was muss man da machen als Elite-Läuferin? Gibt es eine Vorgabe, du musst 25 Rennen im Jahr machen und musst so viele Punkte oder so viele Gewinne einfahren? Oder?
Ich habe da das Glück, dass ich wirklich, also mit ASICS, ich bin sehr zufrieden, weil ich eigentlich überhaupt keine Verpflichtungen habe. Also ich brauche ich soll in Chamonix ein Rennen machen in der UTMB-Woche, das ist eigentlich die einzige Verpflichtung, die ich habe.
Eines, wurscht euch, so Kinderlauf oder?
Naja, die Kinderläufe in der UTMB-Woche sind auch schon 50 Kilometer.
Da bekommt man ja irgendwie ja schon einen Running Stone, oder? Ich glaube mittlerweile für diese, ja, man gibt für die, bei den Kinderläufen gibt es mittlerweile schon Running Stones.
Geil, die bauen also sich den Nachwuchs.
Ja, das habe ich gelesen, das habe ich lustig
gefunden. Was sind irgendwie Running Stones?
Die braucht man dann für die Qualifikation für den UTMB.
Das heißt, die muss als Dreijährige anfangen, wenn ich jemals irgendwie den ganzen
UTMB... Nein, die verfallen ja dann.
Schadet aber nicht.
Ist blöd, ja, ist blöd, aber die verfallen ja. Die sind ja nur... Wie lange sind die gültig? 2 Jahre oder so, glaube ich?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Die verfallen, glaube ich. Jedenfalls, also weiß ich nicht genau, was das dann bringt, ob man diesen Running Stone vielleicht dann braucht für irgendeinen anderen Kinderlauf. Keine Ahnung.
Vielleicht kann man verkaufen.
Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht so genau eingelesen, ja, weil es betrifft mich, also sie lassen mich nicht mehr durch, wegen der Größe lassen sie mich nicht mehr.
Okay, aber was hast du vorhin, Chamonix? Was für ein Bewerb willst du dort machen? Du sagst einen Lauf.
Nein, ich habe jetzt leider schon dreimal den TDS probiert. Ja, dreimal gescheitert. Aber
das finde ich ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, das finde ich ja jetzt, ich wäre jetzt zwar vielleicht jetzt nicht so mit der Türe ins Haus gefallen, wie der Tom das jetzt so gemacht hat. Ich hätte zuerst einmal darauf verwiesen, dass du den Cut 100 gewonnen hast, dass du den Großglockner Ultra Trail gewonnen hast, dass es so viele andere große Erfolge gibt in einer Karriere. Aber der TDS, also dieser Sur les Traces des Ducs de Savoie.
Der ist wie lang für den Nicht-Auskenner hier?
148 Kilometer.
Und wie viele Höhenmeter?
9100.
Ich gehe jetzt in Pension.
Für mich ist das ja, da die Zuhörer und Zuhörerinnen haben sie im Laufe dieses Jahres ja schon mitbekommen, das ist ja für mich eigentlich der Lauf. Also der ist technisch so schwierig, der ist also in der Relation zwischen Kilometer und Höhenmeter schwieriger als der UTMB oder herausfordernder. Er ist nicht so laufbar wie der UTMB, also weil ich es ja in diesem Jahr nicht nur ein oder zwei, sondern schon drei oder viermal gesagt habe. Also der UTMB ist für Glamour und der TDS ist für die Glory. Warum bist du da dreimal gescheitert?
Was war beim ersten Mal? Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was war beim ersten Mal.
Dann fangen wir mit dem zweiten Mal an.
Beim zweiten Mal war der Wintereinbruch. Da hat es ja, das war nicht vorhersehbar, da hat es oben geschnieben. Es hat da Minusgrade gehabt, es war Schneesturm. Und ich war auf das nicht eingestellt, ich war nicht so vorbereitet. Ich habe schon Handschuhe mitgehabt, ist ja auch Pflichtausrüstung, aber die waren zu dünn. Und ich habe nur gefroren, ich bin einfach durchgefroren gewesen und jedes Mal, es waren die ersten drei Anstiege, jedes Mal oben wieder komplett gefroren, die Finger auch nicht mehr gespürt und unten dann wieder warm gewesen und wieder kalt und wieder warm und wieder kalt. Bis ich dann einfach, wo die Sonne aufgegangen ist, so energielos war, ich habe nicht mehr weitermachen können. Ich habe mich da noch raufgeschleppt irgendwie zu der nächsten Station und habe dort aufgehört. Also ich kann nicht mehr.
Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen in die Mentalität und in die Gefühlswelt von einer Eliteathletin? Weil wenn ich dir zuhöre, dann weiß ich auch, dass du in den Momenten, wo du aufgeben hast, 2 Tage Vorsprung auf die Cut-Off-Zeit gehabt hast und wenn du gewollt hättest, das Rennen immer noch gefinisht hättest. Aber das ist jetzt nicht der Anspruch. Was geht da in einem Kopf von einer Elite-Läuferin vor, zu sagen, okay, jetzt lass es?
Also beim ersten Mal war die Entscheidung schwieriger als jetzt, wo ich mittlerweile doch ein paar DNFs gehabt habe. Aber weil da habe ich einfach sehr lange mit mir gehadert, ob ich es machen soll oder nicht und war dann auch sehr enttäuscht. Mittlerweile denke ich mir, ich kenne meinen Körper sehr gut und ich weiß genau, wenn ich jetzt weitermache, also ich kann den halt nicht so finishen, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte, wie ich es mir erwartet habe. Ich bin dann einfach unzufrieden wahrscheinlich mit dem Ergebnis. Und somit fällt die Entscheidung irgendwie leichter. Und es geht auch schneller, dass ich sage, okay, passt, da muss ich jetzt aufhören, weil ich weiß genau, ich tue meinem Körper jetzt nichts Gutes, wenn ich weitermache. Es bringt nichts.
Es gibt ja ein Ranking von ITRA, von UTMB, also von den internationalen Trailrunning Organisationen, wenn du aufhörst, hast du keinen Punkteverlust, du bleibst stehen auf der Quote, auf der du bist. Wenn du ins Ziel kommst mit einer schwächeren Zeit, die Systeme sind ja relativ kompliziert, wie da die Punkte berechnet werden. Also vielleicht hast du es durchschaut, ich sicher nicht. Denkt man in so einem Moment daran zu sagen, okay, es ist gescheiter, ich höre jetzt auf, weil sonst verschlechtere ich mich im Ranking?
Also das ist das Letzte, an das ich denke, bei sowas. Die Punkte habe ich noch nie gedacht, glaube ich. Ich habe es nicht durchschaut, wie es berechnet wird. Aber was ich glaube, ist, selbst wenn jetzt schlechter ist, es werden die Ergebnisse aus den letzten 3 Jahren hergenommen. Und wenn du da gute Ergebnisse dabei gehabt hast, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sich sofort verschlechtert. Keine Ahnung.
Wie viele Punkte hast du momentan? Ich weiß es nicht.
709.
Ist das viel? Ist das wenig?
Das ist schon
ja,
sehr gut.
Es ist nur Luft nach oben, aber es ist nicht schlecht.
Mhm. Wo bist du da im internationalen Ranking?
Ich weiß gar nicht. Ich schaue mir das nicht an. Keine Ahnung.
Auf alle Fälle weiß ich, dass die Estop bei der letzten Weltmeisterschaft Platz
34.
Ich hätte jetzt 33 gesagt, hätte die wieder besser gemacht.
War eh ganz knapp, das waren ein paar Sekunden.
Aber das war ein absolutes Mega-Resultat. Und ja, also auf alle Fälle in der erweiterten Weltspitze ist die Esther in meinen Augen auf alle Fälle dabei.
Ich war sehr zufrieden mit der Europameisterschaft, muss ich sagen, weil die... Oder hast du jetzt Weltmeisterschaft?
Die Weltmeisterschaft in Innsbruck.
Ah, da war 23.
Eben, ja, da habe ich die 10 Plätze schlechter
34
gemacht.
War jetzt Europameisterschaft. Aber das war ein kürzerer Lauf und der war laufbar und das ist einfach nicht meine Stärke. Das habe ich vorhin.
Du kommst ja vom Wandern, haben wir gehört am Anfang. Ne?
Richtig, richtig.
Du bist ja eigentlich Spaziergänger.
Ja, und ich brauche das ein bisschen gemütlicher und ich brauche was Technisches und keine laufbare, keine Autobahn. Und das
ich entschuldige mich dafür, die Frechheit einer Weltklasseläuferin irgendwie so einen Schwachsinn in den Kopf zu werfen. Hänge aber gleich meine nächste Frage dran. In Österreich kennt man immer noch die Torschützen des Spieles im Jahr 1978. Und dann sitzt hier eine Weltklasseläuferin, die, wenn wir da rausgehen, vermutlich von 105 von 100 Leuten, die wir fragen, nicht erkannt werden würden, die keine Ahnung haben. Tut das weh oder gewöhnt man sich daran?
Na, mir tut das nicht weh, weil mir ist das ganz recht, dass mich nicht jeder kennt, ehrlich gesagt.
Man macht da doch etwas, was wirklich outstanding ist und es ist einfach eine Orchideendisziplin. Die Leute wissen nicht einmal, was das ist.
Das stimmt, das werde ich auch oft gefragt, was ist das? Was hat mit Ultraläuferin?
Wie erklärst du das dann?
Dann sage ich, alles, was länger ist als Marathon und am liebsten nur mit Höhenmeter.
Wie reagieren die Leute drauf?
Meistens sind sie sehr schockiert, wie kann man, und entsetzt, wie kann man mehr laufen als ein Marathon.
Woran liegt das?
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist irgendwie schon traurig, dass man das, was man alles reinsteckt, dass das dann eigentlich nicht so gewürdigt wird, wie, sag jetzt mal, ein Fußballer, der halt auch natürlich trainieren muss und auf hohem Niveau. Aber dass der einfach davon leben kann und das alles finanziert kriegt und man selber steckt da Stunden in das Training und da schaut eigentlich nichts raus.
Mhm. Ungerecht?
Schon irgendwie. Aber ich kann es jetzt nicht ändern, leider.
Also Traillaufen grundsätzlich hat es ja immer schon gegeben. Ja? Wald- und Wiesenlauf, Geländelauf, Panoramalauf etc. Traillaufen klingt halt ein bisschen mehr 21. Jahrhundert und mehr fancy. Aber das ist halt dann auch schon... Je länger dann die Distanzen werden, hat einfach die Akzeptanz oder auch das Verständnis dafür einfach ja, proportional abnimmt. Also und da, ja, Esther, das ist die, wie soll ich sagen, die Schattenseite. Und die andere Seite ist, dass es eine Bubble ist, eine Szene, die so herzlich und so herrlich ist, dass es eigentlich keine zweite gibt.
Das stimmt. Es ist einfach manchmal wie Familie. Man trifft da auf die Veranstaltungen immer wieder die gleichen Leute. Freut sich, wenn man sie sieht. Man unterstützt sie gegenseitig, man hilft sie. Es gibt da jetzt nicht dieses Konkurrenzdenken. Also schon auch in gewisser Weise, aber nicht so wie jetzt, sage ich mal, beim Marathonlauf oder Straßenlauf.
Da will ich einhaken, weil es mir gerade einfällt. 2021, du gewinnst den Großglockner Ultratrail. Ja. Ja? Kommst ins Ziel. Siehst mich und die erste Frage als Siegerin war, na Egon, wie geht's in deinem gebrochenen Arm? Sag ich, ich war komplett perplex und habe gesagt, naja, also eigentlich sollte ich die Fragen stellen. Und das ist einfach nur, ich war sowas von überwältigt, einfach von dieser, ja, eben von dieser Freundlichkeit, die aber grundsätzlich die Szene auch prägt.
Ich mache es ja auch, weil es macht Spaß und ich bin einfach gern mit diesen Leuten unterwegs. Und genau deshalb mag ich diese Szene so und genau deshalb mache ich diesen Sport. Also ich wäre jetzt auch kein Typ für einen 10-Kilometer-Sprint.
Nur, dass du mitbekommst, das wird ja schon zuhören. 10-Kilometer-Sprint.
Ja. Das ist dann doch ein anderes Tempo. Ja. Für mich ist das ein Sprint.
Okay, wir reden mit Julia Meyer darüber, ob 10 Kilometer ein Sprint sind. Das Spannende für mich ist aber schon, da ist sozusagen die Siegerin und ich sage, Egon, du bist ja quasi nicht Elite, du bist einfach irgendwo im großen Pulk drinnen.
Danke für das Kompliment.
Sehr gerne. Wie weit ist man da auseinander? Weil es ist doch oft einmal so, dass die Eliteläufer, Eliteläuferinnen auch bei Straßenläufen, die bekommen ja gar nicht mit, was da hinten im Pulk eigentlich passiert, was die jeder Mann, jeder Frau Läufer, was die erleben.
Ich finde, es geht schon eigentlich um die Gesamtheit, weil ich stehe dann auch noch ganz gern im Ziel und tue noch andere anfeuern, die später ins Ziel kommen oder vielleicht sogar am nächsten Tag. Mhm. Wenn da die Siegerehrung stattfindet und da kommen immer noch Läufer ins Ziel, weil das ja über 48 Stunden geht, zum Beispiel die ganz langen Rennen. Und wir stehen da gern noch im Ziel und dann einfach jeden anfeuern, der hat es auch verdient, der hat eine Wahnsinnsleistung gebracht. Also ich finde, da geht es schon ein bisschen um das.
Ich finde es irgendwie genial, dass beim UTMB in Chamonix der Sieger im Ziel steht und wenn der Letzte reinkommt und ihn gratuliert. Also das ist dann so quasi dieser Moment, wo diese Klammer geschlossen wird. Und das würde ich mir eigentlich, ich sage jetzt nicht bei jedem Ultratrail wünschen, aber das irgendwie, diesen Gedanken wirklich zum Leben zu erwecken und zu sagen, beim Goslokn Ultratrail steht dann halt da, Tobias Geiser hat in diesem Jahr gewonnen, um 4:30 in der Früh in Kaprun, im leeren Kaprunner Salzburger Platz und schüttelt mir die Hand.
Ich finde das total sympathisch und ich finde das ist auch ganz wichtig, einfach um zu zeigen, wir gehören alle zusammen. Und deswegen würde ich gerne mit einem anderen Laufkapitel bei dir auch mal nachfragen. Es gibt in Wien diesen Weekly Long Run, diese Community. Die zucken immer vor Begeisterung aus, wenn dein Name genannt wird. Und ganz ehrlich, ich habe es noch nie ganz verstanden. Du bist für mich eine Trailläuferin, die in Tirol, jetzt in Salzburg zu Hause ist, dort läuft. Der Weekly Long Run ist ein Sonntagslauf, der in Wien fast nur auf Asphalt stattfindet. Was hast du mit Wien, mit der Wiener Lauf-Community zu tun?
Ich habe lang in Wien gelebt, weil ich da studiert habe. War insgesamt, glaube ich, fast 10 Jahre in Wien. Und habe dadurch halt, bin dann auch, nachdem ich nach Tirol gezogen bin, habe ich dann trotzdem noch eine Wohnung in Wien gehabt oder eine WG und bin dann noch fast jedes Wochenende eigentlich nach Wien gefahren. Weil doch der ganze Freundeskreis war da und ich war noch nicht so in dieser Trailrunning-Szene, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt ein Wochenende, bleibe jetzt in Tirol nur zum Trainieren. Das war damals noch nicht so, da bin ich dann wirklich nur jedes Wochenende nach Wien gefahren. Und da bin ich auf diesen Weekly Long Run gestoßen, weil es mir auf Facebook vorgeschlagen hat. Und ich habe das gesehen und gesagt, ah, da gibt es in Wien eine Laufgruppe, ja nett, weil dann brauche ich nicht allein laufen, weil das interessiert mich nicht. Das hat mir damals noch nicht, vor allem auf der Straße, das hat mich auch nicht so interessiert. Und dann habe ich diesen Weekly Long Run da gefunden und bin dann einfach mal hin, gesagt, ich würde gerne mitlaufen, ja, super, passt. Und ab dann war ich dabei.
Aber waren die nicht alle viel zu langsam?
Es hat damals nur eine 5:30er-Gruppe gegeben, die dann am Anfang oft 5:20 gelaufen ist und dann haben wir sie ein bisschen eingebremst. Aber das war okay, weil ich finde, das war so der Wochenausklang am Sonntag dann so ein bisschen gemütlich, weil ich so unter der Woche dann eh trainiert habe und habe dann meistens am Samstag irgendwas Längeres gemacht und dann war mir das ganz recht, dass am Sonntag dann einfach ein gemütlicher, gemeinsamer Lauf war.
Ein gemütlicher 5:20er Lauf über 2,5 Stunden. Egon, ich habe schon gesagt, ich gehe jetzt in Pension, aber...
Du, das haben wir festgestellt, dass wir keine Läufer sind, aber dafür können wir umso besser daher labern.
Ich freue mich übrigens schon auf den Weekly Long Run übermorgen. Werde ich natürlich wieder dabei sein. Jedes Mal, wenn ich nach Wien komme, ist am Sonntag der Pflichttermin, der Lauf mit dem Weekly Long Run.
Okay, komischerweise ist das nirgendwo auf den Gruppen, von denen ich gerade angekündigt habe, sonst schreiben es immer, die Esther ist da.
Ich bin nicht in der Gruppe dabei, weil ich natürlich mittlerweile so selten beim Weekly Long Run bin, dass ich nicht diese Unterhaltung habe ich dann irgendwann einfach das mal verlassen.
Ja, ich glaube, ich werde dich verpfeifen heute Abend noch. Ja.
Ist okay.
Aber bist du jetzt extra nur für den Weekly Long Run nach Wien gekommen oder was bringt die Esther Fellhofer nach Wien hin und wieder jetzt noch, wo sie doch schon irgendwie in Salzburg und Tirol Wurzeln geschlagen hat? Hoffe ich jedenfalls.
Ja, aber trotzdem habe ich immer noch viele sehr gute Freunde in Wien, die gern besuchen kommen und es feiert jetzt auch ein guter Freund sein 40er und das ist der Hauptgrund und ja, und natürlich treffe ich andere Freunde auch noch und einfach wieder mal ein Wien-Besuch,
das ist ganz nett. Und der Podcast.
Natürlich, ja, es war der zweite Grund dann, ja.
Der Geburtstag war der zweite Grund, ja. Wir haben vorher ein bisschen drüber geblödelt, quasi Berge in Wien, da kommt die Berglerin, kommt irgendwie nach Wien in den Wienerwald. Aber ich weiß das von meinen Tiroler Bergführerfreunden, dass die auch immer zuerst sagen, was willst du in Wien an Höhenmetern machen? Und wenn du dann U4 rennst oder im Wienerwald Mountainbiken gehst, dann merkst, das geht schon ordentlich auf und ab da. Ne? Das wird der Wienerwald, wird die Umgebung von Wien da ab und zu ein bisschen unter ihrem Wert verkauft, nur weil es nicht auf 2000 Meter aufgeht?
Ich glaube schon, ja. Das unterschätzen viel, wie viele Höhenmeter das man da machen kann. Ich habe es auch schon mal geschafft, im Türkenschanzpark 1000 Höhenmeter zu machen. Also es ist alles möglich.
Am Klettergerüst rauf und runter? Oder?
Nein, Rundenlaufen im Türkenschanzpark, 1000 Höhenmeter.
Gut, das ist so Everesting. Das ist, machen ja sehr viele ganz gerne.
Ja, also es geht. Mhm. Und der Wienerwald ist total schön. Ich laufe gern U4, U4, diese Strecke. Das ist eigentlich meine Lieblingsstrecke, wenn ich in Wien bin.
Das Lustige ist, ich laufe sie diesen Sonntag auch, aber... Aber du am Samstag,
ja? Ja, am Samstag den Nasenweg. Nur den Nasenweg. Ein paar Mal rauf und runter. Der Egon läuft U4, U4. Wir werden uns treffen.
Das klingt wie eine Drohung.
Ich werde dich verfolgen.
Du bist eine professionelle, aber nicht Profiathletin. Du bist 35 Jahre alt. Wohin soll denn die Reise der Esther Fellhofer noch gehen, die läuferische?
Tja, da gibt es viele spannende Läufe, die ich unbedingt noch machen möchte. Also die Liste ist so lang, dass das nur ein paar Saisonen so gehen wird.
Mhm. Aber was steht jetzt für 2025 an?
Jetzt muss ich mal die dieses Jahr nicht finishen habe, können nächstes Jahr machen, da ist die Rechnung offen. So geht es zwar beim DDS jedes Jahr wieder, aber vielleicht geht es ja dieses Mal.
Also du gehst wieder zurück nach Chamonix für den DDS?
Klar. Das ist sowieso immer, da haben wir unser mit Essigs eben diese Woche in Chamonix, der Pflichttermin, und ich bin gern dort, auch wegen der Stimmung, und da wird es den DDS wieder geben für mich.
Ich habe einmal vernommen, dass du gesagt hast, ein drittes Mal probierst du es noch und dann lass es bleiben.
Das stimmt, ja. Aber ich habe jetzt schon gerechnet, wenn ich jedes Jahr, so wie es jetzt war, wenn ich jedes Jahr eine Station, eine Labstation weiterkomme als im letzten Jahr, dann bin ich 2029 im Ziel. Also das habe ich Essig so nicht gesagt, weil ich glaube, die werden nicht so begeistert von dieser Theorie. Aber ich habe das mal ausgerechnet, also 2029 wäre dann die Ziellinie da.
Hast du vor, dazwischen Wien rund um Adum noch ein paar Mal zu gewinnen? Weil du hast es einmal gehend nicht geschafft, das war der Anfang deiner Karriere, hast aber 2023, glaube ich, mit einer Bombenzeit gewonnen. Und das Spannende war, du hast nicht die Damenwertung, die Frauenwertung gewonnen, sondern du hast insgesamt diesen Lauf gewonnen.
Ich verbinde einfach mit Wien so viel, weil ich so lange da war. Ich kenne da irgendwie jede Ecke und habe überall irgendwie was erlebt. Und man läuft dann irgendwie so von dem Ort zum nächsten. Man hat so diese Steps, wo man sagt, ah, dort war das und da war ich auch immer ganz gern und da habe ich das erlebt und so weiter. Ich habe dann auch natürlich sehr viel Begleitung, weil eben die Freunde dann mit dem Radl mitfahren oder welche mitlaufen. Und das macht es einfach so nett. Und deswegen bin ich so gern da, einfach wenn es flach ist und vielleicht dann nicht ganz so schön und schon kalt und kann auch regnerisch sein, was auch immer im November. Ich mache den einfach so gern.
Du hast ihn gewonnen.
Es ist richtig, ja.
War das wichtig für dich?
Es war 2020, habe ich ihn auch nochmal gemacht. Da habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich ihn durchlaufen, weil ich bin ja 2017 eben so zwei Drittel gegangen, ein Drittel gelaufen langsam. Und habe gesagt, jetzt, wo ich so weit bin, wo ich jetzt diese Distanzen auch laufen kann, jetzt würde ich den ganz gern einfach mal schauen, einfach mal, wie schnell ich bin. Und da war es mir egal, als wie viel die das ins Ziel kommen, einfach nur durchlaufen. Dann habe ich das gemacht und habe damals, weil ich mich am Biesenberg verlaufen habe ich damals knapp über 13 Stunden gebraucht, 13.03, weil ich mir diesen Kilometer da verlaufen habe. Und dann war das halt einfach dieses, unter 13 geht es aber schon auch, weil wenn ich den Kilometer mir nicht verlaufen hätte, wäre es eh unter 13 gewesen. Also dann war nur dieses, jetzt möchte ich aber, dass der 12er da vorsteht. Und deswegen habe ich dann einfach 2023 gesagt, jetzt passt es mir gut in den Plan, weil im November habe ich nichts vor, jetzt probiere ich das nochmal. Also eigentlich brauche ich mir nur nicht verlaufen und dann sollte es ja eigentlich eh passen. Und dann habe ich das gemacht und dann waren wir eigentlich da ganz gut organisiert, mit bei den Labstationen einen Support gehabt, ich habe Pacemaker gehabt, ab der Hälfte eigentlich, ab Kilometer 65 bin ich begleitet worden, unter anderem auch vom Weekly Long Run. Und das bis ins Ziel. Im Ziel waren wir, glaube ich, sind wir zu siebt die letzte Etappe gelaufen, also mit Rad und Läufern. Und das war einfach mit Musik und das war so nett. Und dass ich dann einfach auch auf die letzten Kilometer nur ein bisschen was aussuchen können und dann habe ich es knapp unter 12 Stunden geschafft.
War das Streckenrekord?
Das war Streckenrekord. Also von den Damen ja, war das der Streckenrekord. Aber ich glaube, das war er mit 13.03 damals auch schon. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber war Streckenrekord und Dann war eben der Streckenrekord von den Herren, war damals, ich habe 11,59 gehabt und der ist bei 11,48 gewesen. Das haben sie mir dann im Ziel gesagt, ja, das waren jetzt nur 12 Minuten, was ich schneller sein müsste. Und dann haben wir am selben Tag nur am Abend, nach Wien rund um und um, sind wir am Abend heim, haben nur ein bisschen gefeiert und haben am selben Tag nur diskutiert, wie können sie mich noch besser supporten, dass wir diese 11,48, also 11,47 dann schaffen.
Eine Frau gewinnt einen Lauf, den bisher nur Männer gewonnen haben. Was sagt dir das, was sagt uns das?
Also ich muss sagen, mit dem habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte einfach, wie gesagt, diesen Zwölfer vorne sehen und dann war das halt so, ich war eigentlich gleich von Anfang an vorne, ich bin relativ schnell losgelaufen, habe mir dann eh gedacht, puh, vielleicht ist das zu schnell, war mir nicht ganz sicher, ob sich das wirklich ausgeht und war dann eigentlich von Anfang an vorne und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ich habe dann auch keine Stirnlampen mehr gesehen und habe mir gedacht, ja, wird mich schon noch einer einholen. Das hat mich auch einer eingeholt. Das kann ich mich noch gut erinnern. Das war so Kilometer 100 oder 105. Ist auf einmal einer gekommen, der hat auch Radbegleitung gehabt und ist einmal bei mir vorbeigelaufen, wo ich am Klo war. Ja. Und haben wir gedacht, ja, den hole ich wieder ein. Und wir sind dann eine Zeit lang gemeinsam gelaufen und ich glaube, er hat dann aufhören müssen. Er hat dann aufgehört bei 108 irgendwo. Ja, wer weiß, wie das dann noch ausgegangen wäre, keine Ahnung.
Aber dass Frauen auf der Langdistanz mit Männern nicht nur Schritt halten können, sondern auch die gleiche und die bessere Leistung bringen, ist das Zufall oder erzählt uns das was über Leistungsfähigkeit von Frauen und unter Wert geschlagenen Frauen im Sport oft einmal?
Je länger der Lauf ist, desto eher können sie da mithören.
Warum?
Das hängt, weil man da mehr auf die Fettverbrennung geht und das hängt mit der Körperzusammensetzung zusammen von den Frauen.
Es geht um Fettverbrennung, ja, dass Frauen auf längere Distanzen immer mehr Schritt halten können oder besser Schritt halten können mit Männern, stimmt auch. Inwieweit sich das dann tatsächlich manifestiert, ja, du gewinnst den Wien-Rundum vor allen Männern. Es hat eine Frau im Vorjahr den Badwater gewonnen als erste in der Gesamtwertung. Aber grundsätzlich ist schon noch eine gewisse Hierarchie da zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Ich meine, das hat dann auch wieder damit zu tun mit Teilnehmer und Teilnehmerinnenzahlen, weil wenn ich 100 Männer und 10 Frauen habe, dann kann ich jetzt da nicht hergehen und sagen, eine von diesen 10 Frauen muss oder wird dann vor den 100 Männern sein. Es ist, wie wir vorher schon bei den Punkten von ITRA und UTMB diskutiert haben, alles ein bisschen komplex.
Ja. Und es gibt da sicher genug Männer, die das unter 11,59 laufen können. Also das gibt es nur,
naja, der Florian
waren halt bis jetzt noch nicht am Start.
Florian Grassl war am Start und hat aufgehört. Hat gesagt, das ist mir zu langweilig, da gehe ich jetzt.
Also wenn ich jetzt nicht diesen Bezug zu Wien hätte, dann wäre mir das auch viel zu langweilig. Würde ich gar nicht machen.
Dann schrieb ich gleich eine provokante Frage hinterher. Was ist denn eigentlich so dein hässlichster Ultra, den du je gemacht hast?
Burgenland Extrem. Ja. Also da ist ja, man sieht nichts, es geht ewig lang gerade dahin. Man sieht den See genau, glaube ich, einmal ganz kurz der Neusiedl oder so und sonst ist man weit weg vom See, läuft irgendwo in der Einöde, es ist neblig, es ist kalt. Nein.
Und trotzdem ist es eine mega Veranstaltung. Hunderte Menschen wollen da teilnehmen.
Tja.
Willst du?
Das habe ich aber gar nicht gewusst eigentlich, dass das so...
Ich weiß ja. Aber okay. Willst du nochmal laufen dort?
Ich nehme das immer ganz gern als Training im Winter, Mentaltraining und auch für eben einen langen Lauf, dass ich wieder mal in die Füße habe.
Du hast vorher ein interessantes Wort gesagt, über das man vielleicht viel zu wenig oft redet, nämlich Pacemaker. Was macht einen guten Pacemaker aus? Was ist dein idealer Pacemaker? Hast du immer die gleichen wie... Wie stellt sich so dein Team auf und da?
Ja, das Problem ist, dass Pacemaker fast nie erlaubt sind. Also das ist ja nur ganz selten, dass man wirklich Begleitung haben darf, mittlerweile bei den großen Rennen. Deswegen habe ich dann eher den Support an die Stationen, wo es zugelassen ist. Aber wenn wo Pacemaker erlaubt sind, dann ist da eben wichtig, dass der das Tempo, wo sie sagt, dass er mir vorlaufen soll, dass der das halten kann und das auch hält über die ganze Dauer.
Also 4,15 oder so?
kommt drauf an, wo ich laufe. Also das ist jetzt, wenn ich jetzt einen Halbmarathon auf Zeit laufen will, dann sollte er, ja, dann müssen wir da ein bisschen schneller sein. Als wie jetzt bei Wien rund um den Dom zum Beispiel. Aber wenn ich sage, die Pace, dann sollte er das auch laufen konstant und soll sich da nicht nach mir richten, wie es mir gerade angenehm ist. Weil dass ich langsamer werde, ist klar. Wenn ich jetzt keinen habe, der mich zieht, aber der soll mich ziehen, der soll mich ein bisschen motivieren und dann geht auch was.
Aber gibt es in dem Leistungssegment noch so viele Menschen, die dich überhaupt noch ziehen können?
Ja, es gibt sie. So ist es auch wieder nicht, aber schon schwierig zu finden dann. Also vor allem, ich frage halt im Freunden- und Bekanntenkreis, da ist natürlich dann schwierig, aber man kann ja teilweise auch mit dem Rad mitfahren und das ist dann viel wieder
auf machbar. Auf einem Trail mit 5000 Höhenmetern?
Jetzt nicht bei so einem Rennen, aber ich sage zum Beispiel sowas wie Wien rund um Dumm oder im Burgenland, man kann da mit dem Rad begleiten, da geht es ganz gut. Oder wenn es eben ein Halbmarathon in der Prater Hauptallee ist, kann auch wer, das lässt sich machen. Und wenn es nur für einen Teil der Strecke ist, solange der diese Pace halten kann, soll er mitlaufen und dann ja, muss er nicht die ganze Strecke pacen.
Der Lake Zürich 100 fällt mir ein, Ende März jeden Jahres, da ist Pacing erlaubt. Die Western States, die großen amerikanischen Rennen, dort ist Pacing erlaubt. Also ja. Es gibt Möglichkeiten für dich und dein Team.
Amerika hat mich jetzt noch nie so gereizt, ehrlich gesagt. Das ist nicht mein Ziel dort. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mich zieht es dort nicht hin zu den Rennen. Ich weiß nicht, ich habe mit Amerika irgendwie das spricht mir einfach nicht an.
Das heißt, fragen das, über den Barclay, ob du den Barclay auch gewinnen möchtest einmal? Gottes Willen.
Nein, sicher nicht. Nein, den mache ich nicht.
Du hast ja am Biesenberg schon verlaufen, ne?
Richtig. Und das wär nichts für mich, wenn ich da, und dann muss ich nur Buchseiten suchen mit meiner Startnummer und nein.
Lauf begeistert, hört man raus. Ja, gell?
Es gibt schon noch Läufe, wo du sagst, danke, interessiert mich genau Nüsse. Ne?
Genau. Ja? Das sind solche zum Beispiel.
Du hast eingangs gesagt, dass du zum Laufen, beim Traillaufen durchs Bergablaufen gekommen bist, weil dir das zu langweilig, zu langsam war. Das sind eine der ganz großen Diskussionen. Eher die Techniker, die Technikerinnen, die bergauf schnell sind und dann bergab arbeiten müssen und sich überwinden müssen, sich volle Kanne irgendwie den Berg runterzuschmeißen. Oder die sagen, ich bin bergauf so eine Maschine, dass es bergab gar nicht mehr so wichtig ist. Bist du bergauf auch gut?
Ich würde sagen, nein.
Nein.
Ich würde sagen, ja.
Nein. Bergauf werde ich immer überholt von allen und bergab hole ich es dann wieder ein.
Also ich kenne wirklich auch irgendwie gute Trailläufer und Trailläuferinnen, die sagen, bergab haben sie einfach Bammel, dass es sie auf die Fresse hauen könnte.
Man darf sie nicht scheißen, das stimmt. Das tue ich auch nicht.
Du hast noch alle Zähne.
Ja.
Du hast gesagt, es gibt noch so viele Läufe, so viele Bewerbe, wo du dabei sein möchtest. Ich frage trotzdem die respektlose, unhöfliche Frage. Jedes Athletinnenleben hat ein Ablaufdatum. Wie viele Jahre gibst du dir noch im Spitzensport?
Wenn ich mir jetzt anschaue, die Claudia Rosecker, die mit ihren 50 Jahren mir davonläuft, dann glaube ich, sind da nur ein paar Jahre drin.
Mhm. Aber denkst du über die Zeit nach dem Laufen nach?
Naja, die Zeit nach dem Laufen wird dann so ausschauen, dass ich einfach viel mehr Freizeit habe und mehr schlafen kann. Das werde ich dann genießen. Also ich genieße jetzt auch immer so meine Ruhetage, wenn ich einfach mal und mir denke, puh, jetzt kann ich mich ausschlafen und also ich glaube, das wird eine nette Zeit.
Jetzt habe ich mir zwar erwartet, dass die Antwort kommt, die Zeit nach dem Laufen, ja, die besteht aus Essen und Relaxen und Chillen. Und
also ich werde sehr viel chillen, glaube ich.
Was ich immer gelernt habe, ist, das Wichtigste am Training ist die Erholungszeiten. Ne?
Ja.
Aber du trainierst ja ganz anders. Ne?
Das eben. Und deswegen sind meine Erholungszeiten auch viel zu kurz. Das weiß ich auch. Das ist leider, das kommt einfach zu kurz.
Aber hast du schon viele Verletzungen gehabt?
Nein. Ich habe eigentlich, also wenn ich mal was habe, so von einer Überbelastung, dann dauert das ist eine Woche oder so und vorbei. Also nichts, wirklich gar nichts Schlimmes.
Aber du bist ja auch eine, die sehr schnell regeneriert, wenn ich mich erinnere. Ja? Großglocken Ultra Trail gewonnen, danach eine Woche später oder zwei Wochen später Cut 100 gewonnen.
Irgendwie, da ist eine Woche, fünf Tage drauf, ja, stimmt.
Also, ja, na, mit ihr machen wir eine Box auf, die sich eigentlich nicht mehr schließen lässt.
Nein, die ist so atypisch, dass uns jeder, mit dem wir über Trainingslehrer reden, sagen, bitte red's nicht mit der. Ja,
Nein, ich kann da keine Ratschläge geben. Ich bin da echt die Falsche. Wenn mir wer fragt, so nach Tipps, und ich sage da gar nichts, weil ich will nicht, wenn das empfehlen, so wie es ich mache, weil ich weiß, dass es ungefähr 98% der Trailläufer nicht so machen. Und deswegen.
Aber dafür kann ich ja verraten, bist du ja ernährungstechnisch absolut konsequent und machst das ganz genau und absolut nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen.
Total, oder? Total. Also in erster Linie ernähre ich mich einmal von Milchprodukten, das ist auch ganz klar, aber das ist berufsbedingt. Und ansonsten ist mir das relativ egal, was ich esse. Ich esse einfach das, worauf ich gerade Lust habe, und der Körper sagt mir ganz genau, was er jetzt haben möchte, und dann gebe ich ihm das an.
Also wir fassen zusammen, dein Erfolgsrezept für eine erfolgreiche Ultra-Trail-Läuferin ist trainieren, wie es mir gerade einfällt, und essen, wie es mir gerade einfällt.
Ich meine, es wäre vielleicht immer interessant, was passieren würde, wenn ich es jetzt so machen würde, wie was die Trainingslehre sagt. Was dann, ob dann, wie viel Luft da nur noch oben ist.
Also, aber es wird doch keinen Spaß machen dann, ne?
Nein, weil dann gibt mir wer vor, wie ich zu trainieren habe, was ich zum Essen habe und das zu essen muss. Und das, nein, das mag ich nicht. Ich mag keine Pläne, keine so strikten.
Das wäre meine letzte Frage an dich, und dann kommt der Egon mit seiner letzten Frage. Was macht dich beim Laufen glücklich? Was sind die Glückselemente, die Glücksmomente?
Das sind eigentlich dann die Gipfelerlebnisse, das ist ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang auf dem Berg, das sind eigentlich die schönsten Erlebnisse für mich.
Und die letzte Frage gehört traditionell dem Egon.
Podcast nennt sich Laufalter, und was verbindest du mit Laufalter oder Laufalter? Oder?
ja, das Alter, das körperliche Alter, verbinde ich jetzt damit, ja genau.
Das ist jetzt kein Kompliment an uns gewesen, oder?
Entschuldigung.
Diese Frau ist viel zu ehrlich.
Ja, die laden wir nicht mehr ein.
Liebe Esther, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, bei deinem Trip nach Wien zuerst zu uns zu kommen und dich dann erst um deine Freunde zu kümmern.
Nein, also wenn ich jetzt wirklich feiern gehe, was ich morgen sicher tue, dann ist der Sonntag dann der gemütliche wirklich Longrun zum Ausnüchtern.
Ein Ausnüchterungslauf. Das ist Hörfunk, wir sehen nicht, wie der Egon gerade die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt. Liebe Esther, bevor wir dann noch in weitere Geheimnisse vordringen, die man nicht an Minderjährige und Jugendliche verraten sollte, sage ich einfach vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Egon, wie geht's dir nach diesen Erkenntnissen?
Fassungslos, sprachlos und wie immer begeistert, wenn ich Esther Weilhofer zuhöre.
Dem schließe ich mich vorbehaltlos an, sage nochmal danke, dass du da warst, und freue mich drauf, bald wieder mit dir über atypisches Laufen, untypisches, unmögliches Training und andere wundervolle Dinge plaudern zu dürfen, die es beim Laufen, rund ums Laufen gibt. Und bedanke mich auch bei euch, dass ich... Wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Die Esther ist nicht nur eine atypische Läuferin, sondern auch eine atypische Interviewpartnerin. Sie hat sich jetzt am Schluss nochmal beschwert.
Ja, ich habe jetzt nicht einmal die Möglichkeit gekriegt, dass ich mich bedanken darf. Ich sage natürlich Tom, Egon, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern.
Okay, und jetzt sage ich Ende für heute. Bis zum nächsten Mal. Baba.